In der Flag Football Offseason starten wir eine neue Serie, in der wir euch die Teams im deutschen Flag Football genauer vorstellen. Viel Spaß bei Crunch Time.
Hi Leute, willkommen zurück zu Crunch Time. Wir wollen heute ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber auch einfach generell historisch werden, uns die Anfänge von großen und bekannten deutschen Flag Football Vereinen anschauen. Wir wollen damit eine kleine neue Serie starten, mit der wir euch alle Teams in der DFL Saison 2026 und schauen wir mal, wie weit wir es treiben können, vielleicht sogar auch die Teams der DFLF und DFL 2 näher bringen wollen, erklären wollen, was die Historie ist, wie auch die letzten Jahre liefen und eventuell auch was so ein bisschen Kader und den Ausblick auf 2026 angeht. Aber vor allem wollen wir euch alle Teams vorstellen und heute bei der ersten Folge starten wir gleich mit zwei Brocken. Olli, welche Teams haben wir heute?
Ja, also hallo auch von mir. Welche Teams haben wir uns ausgesucht? Ich glaube, die, zu denen es gleich mal vielleicht am meisten zu erzählen gibt, die wir alle oder die ihr alle auch gut kennt. Und das sind natürlich die Waldorf Wanderers als ja im Moment vielleicht beste Team in Deutschland und dann eben den Kelkheim Lizards, die ja auch schon Ewigkeiten dabei sind. Da steigen wir gleich ja noch ein bisschen genauer ein. Aber ja, damit würden wir einfach mal starten und ja, darüber sprechen. Kelkheim kenne ich ja ganz gut. Waldorf, denke ich, kriegen wir auch ein bisschen was zusammen und hoffen, dass wir da nichts vergessen. Entschuldigen uns im Vorfeld schon mal. Das ist nicht faktisch 100% versichert. Also wenn da was Falsches dabei ist, dürft ihr uns gerne in den Kommentaren verbessern. Uns das sagen. Und für alle Teams, die jetzt noch nicht genannt wurden, wenn ihr diese Folge hört, schickt uns gerne Infos zu euch. Die können wir dann natürlich mit einfließen lassen, weil es natürlich zu dem einen oder anderen Team mehr zu finden gibt oder auch weniger. Das, glaube ich, nur am Anfang. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit den aktuellen und Rekordmeistern, den Waldorf Wanderers. Und schauen mal, was wir da so zu den zusammenbekommen. Also ich hatte mal geschaut, das Team gibt es schon einige Jahre auf deren Homepage, beziehungsweise auf der Homepage von dem Verein, also der TGS Waldorf. Da steht, es ist gegründet worden 2000, und also das Team, und 2004 dann eben in diesen Verein eingegliedert worden. Somit haben wir, glaube ich, jetzt fast 25 Jahre, keine Ahnung, ob den Jubiläum gefeiert haben.
Ja, ich hoffe doch.
Ja, dieses Team jetzt schon gibt, und dementsprechend sind sie quasi seit Anfang an mit dabei und seit Anfang an Teil der Flag Football Community und sicherlich auch eines der prägendsten Teams, die man da eben nennen kann. Nicht nur vom Erfolg her, sondern ich glaube auch insgesamt so mit dem Ganzen, was sie der Flag Football Community geboten haben, allein wenn man daran denkt, dass sie mit dem Big Bowl einfach eines der größten Turniere Europas mittlerweile seit einigen Jahren ausrichten. Oder was?
Es ist natürlich ein Aushängeschild. Ja, total. Also ich würde sagen, du hast gerade über den Big Bowl gesprochen. Big Bowl ist das Aushängeschild der Waldorf Wanderers, und die Waldorf Wanderers selbst, muss man einfach so sagen, sind in den letzten 10 Jahren das Aushängeschild im deutschen Flag Football. 7-mal jetzt Meister geworden. Oder war das dieses Jahr der 8.? Ich weiß es tatsächlich gar nicht genau. Auf jeden Fall wirklich eine krasse Dominanz gezeigt. Bevor wir aber auf die aktuelle Geschichte bzw. die Erfolge eingehen, nochmal ein bisschen zu den Anfängen zurück. 2000 gegründet, 25 Jahre eins der ältesten Teams in Deutschland. Wir kennen die aktuellen Gesichter, Benjamin Klever, Fabian Achenbach. Weißt du, wer bei der Gründung eigentlich sozusagen mit und Hauptverantwortliche waren? Wer hat dieses Team auf die Beine gestellt?
Also da muss ich sagen, das liegt jetzt auch schon weit vor meiner Zeit. Ich weiß, dass wahrscheinlich keiner von den Kandidaten, die jetzt noch aktiv sind und die schon lange aktiv sind bei den Wanderers, da mit dabei war. Also das ist schon so die ganz alte Garde. Ich meine, dass Bernd heißt der, hieß der. Das ist der frühere Quarterback von den Wanderers, der quasi vor Benny gespielt hat. Auch damals ein wirklich guter Quarterback gewesen. Der müsste damals auf jeden Fall daran mitbeteiligt gewesen sein. Daneben muss ich sagen, auch die alten Gesichter von den Wanderers, also ein paar kennst du ja auch noch. Also Benny kam sicherlich relativ schnell mit dazu. Ein Juli, den kennst du, glaube ich, nicht mehr. Der war sehr, sehr früh mit dabei. Ein Jonathan, der aber tatsächlich ursprünglich ja von den Lizards kam. Also das ist ja nochmal so eine Geschichte für sich. Ein Carsten, der jahrelang die Wanderers trainiert hat, der aber auch ursprünglich, glaube ich, von den Kelkermann dann zu Waldorf gewechselt ist. Also da merkt man, das ist wirklich ganz lange her. Und ich glaube, bevor wir da jetzt anfangen, irgendwelchen Leuten irgendwas zuzudichten, sie gibt es schon sehr lange.
Ja.
Und gerade in den ersten Jahren war es ja tatsächlich auch sehr viel geprägt. Das hat man in der ersten Folge schon mal besprochen, von Leuten, die sich einfach im Rahmen der NFL Europe auch zusammengetroffen haben und wollten zusammen zocken, ein bisschen spielen. Und da entstanden so die ersten Teams.
Hm.
Und richtige Meisterschaften gab es ja zu dem Zeitpunkt auch, also nicht organisiert. Es gab so Eintagesturniere, wo sie auch mit dabei waren. Wobei, und da kommen wir schon zum ersten Punkt, die Wanderers zu den ersten Jahren gar nicht die erfolgreichsten waren.
Ja, das passiert natürlich, wenn man ein neues Team aufbaut, auch wenn es so früh in der Sportgeschichte von Flag Football war. Ich habe hier auch noch gerade einen Artikel gefunden von Football Aktuell über Benjamin Klever, den aktuellen Quarterback der Waldorf Wanderers. Und der ist wohl 2002, also 2 Jahre nach der Gründung,
okay,
dazugekommen, weil er im Rahmen der NFL Europe damals über Schulflag, Frankfurt besuchte, beziehungsweise er war in Frankfurt und hat dort mitgespielt und hat sich dann eben 2002 dem Waldorf Wanderers, dem Verein, angeschlossen und seitdem natürlich eine Ära geprägt.
Ich weiß, ich habe vor Jahren mal recherchiert nach einem Turnier und ich meine mich zu erinnern, dass das so war. Früher hatten die Wanderers dann ein Jugendteam, ein zweites Team, wo die jungen Leute gespielt haben und das erste Team der Wanderers und was damals eben etabliert war. Und bei diesem Turnier, ich weiß nicht, ob es der Rhein-Main-Bowl in Wiesbaden war oder irgendeines der Turniere, die es damals gab, aber da war es so, dass das zweite Team, also das jüngere Team mit Benny und noch den anderen jüngeren Spielern, ich glaube Juli, den ich ja schon genannt hatte, war da mit dabei und so, haben dann das erste Team geschlagen. Und das war so der Anfang, wo es quasi dann angefangen hat zu kippen und sich das Team dann neu aufgestellt hat. Und zu dem Zeitpunkt Benny ja auch noch als Receiver-Spieler, also er hat ja die ersten Jahre mit Bernd dann eben gespielt, der geworfen hat, und Benny eben als Receiver, bis er sich dann so oft verletzt hat, dass er dann irgendwann gemeint hat, er werft lieber den Ball. War in dem Fall, glaube ich, eine gute Entscheidung.
Absolut.
Ja, also auf jeden Fall, glaube ich, das so, der Start 2002 ist ja dann auch schon wirklich lange, lange mit dabei. Aber genau, dann, wie gesagt, die ersten Jahre war so der, ja, die Nemesis waren die Kelkheim Lizards, die ja, zu dem Zeitpunkt, da sagen wir gleich noch einen Satz mehr sicherlich dazu, die Liga dominiert haben oder die Szene. Wobei, und jetzt möchte ich das auch noch ergänzen, zu dem Zeitpunkt ja auch oft noch Tackle-Teams bei den Turnieren mitgespielt haben.
Ja,
also die ersten Meisterschaften waren Teams wie die Marburg Mercenaries, wenn das jemandem was sagt. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich glaube auch von Frankfurt oder von anderen größeren Football-Programmen in Deutschland, die hatten auch Abordnungen dabei, die teilweise die Tackle-Spieler beinhaltet haben.
Ja.
Und irgendwann kam es dazu, dass die Flag-Football-Teams, die reinen Flag-Football-Teams, die angefangen haben zu schlagen, Waldorf dann oft gegen Kelkheim verloren hat. Ich bin jetzt gerade mal am parallel schauen. Das war ja früher die German Indoor Flag Bowl,
ja,
so hieß das Turnier. Das war ja noch ein Hallenturnier. Wahnsinn tatsächlich, dass das sich etabliert hat damals. Genau, und da war es eigentlich so, dass die ersten Jahre ausschließlich Kelkheim die Titel geholt hat. Und es gibt ein Video. Genau, hier haben wir den German Flag Bowl und jetzt haben wir den German Indoor Flag Bowl. Genau. Marburg Mercenaries haben die ersten Jahre 2000, 2001, 2002 gewonnen. Dann die Rüsselsheim Razorbacks. Das ist auch noch ein Team, ich glaube. Also Thorsten Krom hat da früher Tackle-Football gespielt.
Ach echt, interessant, ja.
Ich glaube, nicht damit gespielt. Dann die Hamburg Blue Devils 2004 noch gewonnen. Da war es tatsächlich sogar noch 7-on-7, also mit Blocking und all so ein Kram. Und ab dann 4-mal die Lizards, 2-mal im Finale gegen Wanderers. Und es gibt ein Video bei YouTube, 2009 gelang den Wanderers der erste Titel in Waldorf gegen Kelkheim im Finale. Und
stark.
Da war quasi und das sind Emotionen, die kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil es natürlich, so wie wir letztes Jahr quasi uns gefreut haben, sie zu schlagen, war es damals so für die. Und genau, das war so ihr erster erster Titel und dann hat es nochmal gedauert bis 2013 oder 14. Das war mein erstes Turnier tatsächlich. Das hat stattgefunden in irgendwo im Ruhrgebiet in der Nähe von Dortmund. Ich habe es vergessen. Genau, da konnten sie uns dann auch wiederum im Finale schlagen und seitdem, also quasi seit ich angefangen habe, super, hat sich das ein bisschen umgedreht und seitdem dominieren sie und gewinnen auf allen Ebenen, sowohl Indoor als auch Outdoor und eben auch in der DFFL und ich glaube, was der große Antrieb immer noch war, war, das ist auch so die Entwicklung, die man mitgesehen hat, es war so 2014, 15 rum. Da wurde ja dann quasi entschieden, wir richten den Champions Bowl das erste Mal wieder aus nach vielen Jahren. Und ich glaube, da war so der im Kopf bei den Wanderers, wir haben jetzt in Deutschland schon einiges gewonnen, wir wollen jetzt international Anschluss finden. Und dann waren sie ganz groß unterwegs und sind wirklich auf jedes internationale Turnier gefahren. Das kann man sich mal auf der, wenn es die Homepage noch gibt, anschauen. Da wird wirklich gefühlt monatlich ein Termin. Wir sind so in Holland, waren die ersten, die da zum Pink Bowl gefahren sind und nach Kopenhagen gefahren sind. Und nach Frankreich gefahren sind. Und du hast gemerkt, dadurch wurde der Abstand immer größer zu den anderen Teams.
Ja, klar, du machst die Erfahrung auf internationaler Ebene. Ja, die kannst du so woanders nicht machen.
Bis es dann eben wieder dazu kam, dass dann Teams wie Kelkheim oder auch die Münchner, also wir dann eben in dem Falle, nachgezogen haben. Also das wirklich krass. An der Stelle, glaube ich, noch sollte man noch dazu sagen, zwei Charaktere, die natürlich auch in der Offense das sehr geprägt haben, ist auf einer Seite natürlich Fabi Achenbach immer noch wichtiger Bestandteil. Und damals Chris Hippmann, der jetzt, glaube ich, immer noch spielt, nach einer Verletzung nie so ganz so zurückgekommen ist, wie er da geblieben ist. Und ich weiß nicht, ob die Geschichte für beide gilt, aber zum Fabi passt auf jeden Fall. Der ist wirklich durch Zufall irgendwie auf den Platz gefallen. hat gesagt, komm, ich mach mal mit und wie auch immer. Also ich weiß, der Fabi hört unseren Podcast. Also Fabi, wenn du das hörst und die Geschichte ist falsch, dann erzähl uns die Geschichte gerne richtig. Aber
ich glaube, er hat Fußball davor gespielt, oder?
Weiß ich nicht.
Und ist dann zum Flag Football gekommen.
Genau. Und es war aber irgendwie durch Zufall und er hat wohl relativ gut ausgesehen am Anfang schon auf dem Feld. Und ja, dann hat diese Connection angefangen zwischen den beiden, also Benny und ihm. Und genau zu der Zeit eben ganz viele Leute dazugekommen, die auch jetzt aktuell noch vorhanden sind, auch wenn es natürlich viele neue Gesichter mittlerweile gab.
Ja, Chris, sieht man euch immer auf Turnieren, ist, glaube ich, oftmals so der vierte, fünfte Receiver. Habe ich auch häufiger schon mit Nachwuchs gesehen, mit seiner Frau und Kindern. Also ich glaube, da ist wahrscheinlich natürlich noch einiges drumherum dazugekommen.
Immer noch ein super Receiver, eine sichere Anspielposition, aber die Schnelligkeit, die er damals hatte, das war wirklich cool und zu sehen. Und die hat er leider noch nicht mehr. Geht uns, glaube ich, so über 30.
Jano so ein bisschen seine Rolle übernommen in der Offense als der Speedy Guy. Ich meine, wir sind alle schnell bei Waldorf, aber Jano nimmt da natürlich nochmal einiges drauf.
Ich würde sagen, bevor wir noch zu den Lizards gleich kommen, würde ich einen Punkt natürlich noch herausstellen wollen, und zwar die Bedeutung auch für die nationale Spielebene. Also es ist natürlich
absolut
so, dass das an der Stelle, weiß ich nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben, wir wollten ja auch mal irgendwann eine Folge zu den Nationalmannschaften machen, vielleicht finden wir da Zeit zu. Früher war es so, dass die Nationalmannschaft immer das Team war, was deutscher Meister ist. Das heißt, jahrelang waren zu den internationalen Turnieren die Lizards unterwegs. Und irgendwann hat es angefangen, den Flag Football, dann kennt man sich, zu sagen, hey, warum beschränken wir uns eigentlich da drauf? Und die haben dann Leute angesprochen und sich einzelne Personen mit dazugeholt. Und das war so der Anfang. Und irgendwann war der Schritt, okay, wir müssen aber ein Auswahlteam schaffen. Und dann war es natürlich schon so, dass zumindest ab dem Zeitpunkt, wo ich dann auch wirklich aktiv gespielt habe und auch in Kontakt mit der Nationalmannschaft war, erst als ich mich quasi erstmal beworben habe, dann quasi den Platz nicht bekommen habe, und beim zweiten Mal den Platz dann bekommen habe, da war ja schon Auswahl. Und da war es so, dass natürlich ein ganz großer Teil der Nationalmannschaft von den Waldorfern mitgestellt worden war, die natürlich auch in Offense und Defense sehr, sehr viel geprägt haben und da einfach auch sehr, sehr viel Eingespieltheit mitgebracht haben, einfach in die Nationalmannschaft und sicherlich auch einen Anteil daran haben oder einen großen Anteil daran haben, dass die deutsche Mannschaft 2015 die Bronzemedaille geholt hat, wobei es da tatsächlich noch ein sehr gemischtes Team war, muss ich sagen. Dann eben 2000,
du meinst jetzt die Goldmedaille, oder?
Goldmedaille, genau, da waren sie ja sehr, sehr stark vertreten. Ich überlege
gerade, absolut.
Was ist, ob es noch eine Medaille, ich glaube, das waren dann nur in Anführungszeichen die zwei Erfolge, aber ja, da großen Anteil dran.
Ja, natürlich auch bei dem achten Platz bei der WM, dass der sie dann für die World Games qualifiziert hat.
Natürlich,
Auch
genau.
dort. Ich meine, wir hatten, glaube ich, vor einem Jahr oder 2 Jahren auch ein Spiel gegen Waldorf, damals noch mit dem zweiten Team der Spatzen. Und jeder Spieler, also wirklich jeder der 10 Spieler im Waldorfer Kader, war in der Vergangenheit mal in der Nationalmannschaft gewesen. Das also sowohl Offense als auch Defense.
Wobei an der Stelle man eine Sache dazu sagen muss, es gibt einige Nationalspieler der Wanderers, die waren schon Nationalspieler, bevor sie zu den Wanderers gegangen sind. Also
Ja, auf
ein
jeden Fall. Ich
Jerome,
glaube,
ein Michi Bell damals, ein
ja,
Nils
Ado Gajic, Nils Hachmann.
Ado Gajic, genau, Nils Hachmann, das waren alles Leute, die nachdem sie in der Nationalmannschaft waren und die Connections hergestellt worden war zu eben den etablierten Teams, sie
Ja.
dann zu den Wanderers gegangen sind. Und nicht quasi, also schlussendlich waren trotzdem alles Nationalspieler, aber genau, die haben sich
Aber
so
du bringst einen
entwickelt.
sehr guten Punkt an, der vor allem in der Folge, glaube ich, ein zentrales Element auch sein kann, denn wir schauen nachher auf die KCAM Lizards und wenn wir uns anschauen, wie die beiden Vereine sozusagen ihre Spieler generieren oder generiert haben über die letzten 10, 15 Jahre, da haben wir einen großen Unterschied. Und du hast es angesprochen, die Waldorf Wanderers sind auf jeden Fall dafür bekannt, gute etablierte Spieler zu sich zu holen. Natürlich ist halt auch eine Art Schritt für diese Spieler, dann kompetitiv auf nationaler und internationaler Ebene spielen zu können. Und diesen Appeal oder beziehungsweise diese Möglichkeiten hatte zumindest vor 5 Jahren kein anderes Team. Und
Absolut.
deswegen ist es natürlich auch verständlich im sportlichen Sinne. Auf der anderen Seite, KCAM ja doch sehr zentriert und fokussiert auf den Nachwuchs, der natürlich sich auch bemerkbar macht. Also unterschiedliche Ansätze bei den beiden Teams, die wir heute betrachten wollen. Zu Waldorf sei gesagt, sie haben über die letzten 10 Jahre immer das kompetitivste oder eins der kompetitivsten Teams gestellt. Ich muss mich auch korrigieren. Ich habe vorhin gesagt, ihr siebter Titel. Sie hatten 7 in Folge. Dann war 2024 die Unterbrechung durch die Munich Spatzen. Und dieses Jahr in Dresden bei den Finals haben sie ihren 8. Titel geholt. Nur, dass ich das korrigiere von vorhin.
Genau, und dann muss ich sagen, wir gehen uns jetzt, glaube ich, nicht so tief ins Detail zum Big Bowl. Was das einfach für die Flag Football Community bedeutet, dieses Turnier hier in Deutschland zu haben, ist natürlich ein Riesenverdienst an den ganzen Verein. Also immer wieder sehr cool. Das soll nur gesagt sein. Und ich hatte angesprochen, ihr Antrieb war, international einen Anschluss zu schaffen. Das haben sie natürlich geschafft. Sie haben 2021 den Sport Monda Bowl gewonnen. Ja, das war die Corona-Ausgabe. Da waren einige Teams nicht da. Nichtsdestotrotz ein Riesenerfolg. Sie haben den Pink Bowl irgendwann gewonnen gehabt, nachdem sie, glaube ich, drei oder viermal es nicht geschafft haben. Und mittlerweile haben sie auch zweimal den Champions Bowl gewonnen. Also die
Ja.
sind angekommen auf dem Peak. Ich glaube, wir hatten in irgendeiner Folge schon mal gesprochen. Ich glaube, dieser Peak ist auch ein Peak. Ich sage nicht, dass dieses Team schlechter wird, aber ich glaube, eine größere Steigerung wird da tatsächlich aktuell schwierig. Sie sind da angekommen in der Spitze Europas. Weltvereinsmeisterschaften, da waren sie nicht dabei. Die gibt es tatsächlich selten. Aber ja, auf jeden Fall glaube ich da einfach eine krasse Entwicklung. Und ich bin gespannt, wie lange sie sich da halten können, wie es da weitergeht. Weil
Absolut.
natürlich so ein bisschen die Frage ist, da sind viele Leute absolut fit noch, aber die längste Zeit
Jenseits der
haben sie gespielt.
30.
Zumindest auf
Ja,
dem Niveau.
ich
Das können
möchte
wir
kurz,
sagen, weil es betrifft uns natürlich genauso.
genau, abschließend zu den Erfolgen, den sportlichen Erfolgen will ich noch sagen, du hast es gesagt, der Gewinn des Champions Bowl 2023 war da natürlich der Peak. Das Highlight der internationalen Geschichte. Ich selber stand da als Ref tatsächlich, als Schiedsrichter, als Side-Judge auf dem Feld. Und man hat gesehen, ja, es war einfach ein sehr, sehr, ein Ziel, auf das sie lange hingearbeitet haben. Und gerade auch, wir haben vorhin über ihn geredet, Keanu Polkert hat wirklich überragend gespielt in dem Spiel, hat dann auch den MVP-Titel geholt. Und sie haben den Titel wieder ja, verteidigen können letztes Jahr. Und ich glaube, wir werden auch bald drüber reden. Der Champions Bowl 2025 steht auch vor der Tür, vom 17. bis 19. Oktober in Prag. Die Wanderers natürlich vertreten und natürlich wollen sie das Threepeat schaffen. Dreimal in Folge den Champions Bowl holen. Ich kenne die Historie nicht. Ich kann mir vorstellen, vielleicht haben die Armadillos das mal geschafft vor 10 Jahren, aber es wäre trotzdem natürlich ein krasser Erfolg.
Absolut. Ja, ich glaube, dann kommen wir zu unserem zweiten Team des Tages, den KCAM Lizards. Ja, sie sind eines der anderen Teams, die es schon ewig gibt.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht, dass die nach den Wanderers gegründet wurden, aber laut der Homepage 2000 die Wanderers, 2001 die Kelkheim Lizards, eben aus Kelkheim, angeschlossen an an die SG Kelkheim, haben da ja auch mittlerweile einen wirklich tollen Platz. Das war nicht immer so. Ich kenne tatsächlich nur den Platz. Ich habe 2013 angefangen bei den Lizards. Davor war das ein Acker, so wie ich das mitgehört habe. Aber
Ja.
das ist, glaube ich, Infrastruktur, das ist nicht ganz so spannend. Ja, weiß, dass auch damals ein Zusammenschluss war an Freunden, die zusammen im Park gezockt haben, die zusammen im Park gespielt haben, auch durch die NFL Europe sich irgendwie an den Football gebunden haben und dann beschlossen haben, hey, lass doch mal ein Team gründen, lass doch mal, ne, so. Und bis vor kurzem hat auch eines der Gründungsmitglieder mit Andy Hofer noch gespielt. Thorsten kam, glaube ich, erst ein, zwei Jahre später dazu. Ja, also auf jeden Fall ein Team, was gerade in den ersten Jahren des ganzen Flag Footballs in Deutschland, ich glaube, der prägendste Charakter war oder das prägendste Team war,
Absolut.
konnte, wie ich es gesagt habe, als erstes reines Flag Football-Team die Meisterschaften gewinnen, hat dann gerade diese ganze Indoor-Flag-Szene extrem dominiert über Jahre, ist jahrelang als Nationalmannschaft zu den internationalen Turnieren gefahren, hat sich da oft gut verkauft, konnte einmal sogar Vize-Europameister werden, als Vereinsteam quasi. Das muss man auch einfach mal sehen. Das war, glaube ich, nicht in allen Ländern so. Und hatte zu dem Zeitpunkt auch einfach sehr, sehr viele Personen im Team, die auch zu der Zeit und bis heute einfach die ganze Flag-Football-Szene sehr mitentwickelt haben. Also kann man eh nicht sagen, wie es bei den Wanderers ist, wobei es Stand heute fast noch mehr auch auf struktureller Ebene ist. Also ich meine, bevor wir jetzt nochmal genauer darauf eingehen, was ich da noch persönlich mitbekommen habe, wie die Entwicklung mit dem Jugendteam war, man muss sich einfach anschauen, Charaktere, die damals tätig waren ein Thorsten Grohm, mittlerweile Sportdirektor, sportlicher Leiter der Flag Football Nationalmannschaften. Andreas Hufer, jahrelang selber Nationalspieler gewesen, jetzt mittlerweile Teammanager der Nationalmannschaft der Herren. Stefanie Thiele, eine, die die meisten auch als Quarterback der Damen kennen, mittlerweile Head Coach der U17 Damen, ebenfalls da extrem tätig gewesen. Stefan Buch hat jahrelang auch Nationalmannschaft gespielt, hat einen großen Anteil daran, dass die Damen-Nazio sich so gebildet hat, war quasi der Vorgänger von Jona Winkel. Also, das sind alles Leute, die extrem viel auch für die ganze Struktur Flag Football gemacht haben und da natürlich jetzt auch einen Anteil daran haben, wo wir mittlerweile stehen. Zu dem ganzen Jugendthema kommen wir nämlich gleich noch. Also, das war der Punkt. 2009 fing so an, diese ganze Dominanz ein bisschen zu bröckeln. 2013 dann eben schlussendlich hat sich diese Rivalität mit den Wanderers wirklich auf ein Maximum hochgehoben mit einem Finale. Das muss ich kurz erzählen. Das war nämlich umgekehrt zu 2009 in Kelkheim in der Halle, was wir mit der vierten Overtime gewonnen haben. Ich glaube, das war die vierte Overtime oder sowas. Also das war vollkommen crazy. Und ja, das war, glaube ich, so der Höhepunkt der Rivalität in der Indoor-Szene. Genau, und seitdem war ich dann eben auch im Team, bin dann 2013 dazu gekommen. Ja, und dann hatten wir, glaube ich, den klassischen Fall, den kennst du vielleicht auch noch, im Flag Football. Die Teams wurden verdammt klein. Da war so sieben
Ja,
Leute im Training ganz gut. Weiß nicht.
absolut.
Kennst du das auch noch?
Natürlich, natürlich. Also man muss natürlich dazu sagen, Flag Football ist immer noch eine junge Sportart und viele Vereine, wie du gesagt hast, haben sich aus einer Gruppe von Freunden gegründet und nicht unbedingt diese, ja, klassischen Vereinsstrukturen mit. Wir haben in der U10 schon 20 Jungs und Mädels rumstehen. Aber das ist natürlich auch das Spannende, wie sich die Vereine dann auch daraus gekämpft haben und die Strukturen selber entwickelt haben. Und ich glaube, Kelkheim war auch einer der ersten Vereine, die das so gemacht und auch geschafft haben. Du hast schon angesprochen, mit auch dem ersten, ja, fixierten und permanenten Flag-Football-Feld in Deutschland. Großer Schritt mit der Jugendarbeit. Du hast auch schon einige Namen genannt, die da wirklich wichtig und relevant waren. Vielleicht können wir auch noch mal kurz, wir haben bei Waldorf drauf geschaut, welche Titel sie gewonnen haben in der Frühzeit des Flag Footballs. Ich würde sagen, lass uns da auch noch mal kurz drauf schauen. Du hast schon genannt, viele Indoor Flag Open Titel wurden gewonnen. Im Wikipedia-Artikel hier sehe ich jetzt 2005, 6, 7, 8. Dann Unterbrechung 2011 und 13 wieder gewonnen. Du hast gesagt, da kamen dann natürlich die World of Wanderers mit ihren ersten Siegen reingegrätscht. Was ich sehr interessant fand, ist, was hier auch steht, ist, dass sie 2019 die German Flag Open gewonnen haben. Und das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Da habe ich nämlich selber auch schon gespielt. Klär mich auf, Olli, was war das?
Ja, das ist tatsächlich etwas, was etwas ist, da können wir an anderer Stelle nochmal drüber reden. Ich finde, es ist eigentlich ein super cooles Turnier. Wir haben darüber gesprochen, die deutsche Meisterschaft war ein Hallenturnier. Das war die wirklich offizielle Verbandsmeisterschaft. Was für eine Sportart, die aber eine Outdoor-Sportart ist, eigentlich Quatsch ist. Dementsprechend gab es noch eine zweite deutsche Meisterschaft. Das waren die German Flag Open. Das war ein Turnier, für das musstest du dich nicht qualifizieren. Für das hast du dich angemeldet. Deswegen Open. Du konntest dich einfach, also es gab eine begrenzte Anzahl an Startplätzen, die ja aber meistens tatsächlich auch ausgereizt waren. Aber so, dass man nicht einen Qualifikationsmechanismus etablieren musste. So. Naja, auf jeden Fall war das das Turnier, was immer zeitgleich zum German Bowl der GFL stattgefunden hat und die Outdoor-Meisterschaft war. Es ist ein offizieller Verbandstitel, deswegen sind die World of Wanderers auch mehr deutscher Meister noch als nur die 8 Titel. Und die Lizards eben auch mit diesen Titeln, weil sie dieses Turnier auch häufiger gewinnen konnten, haben sie einen höheren Titelcount oder wie man das zählen möchte. Auf jeden Fall hat dieses Turnier stattgefunden bis 2019, also auch parallel zu DFFL. Und man muss zu dem Zeitpunkt sagen, die Mannschaften, die dieses Turnier gewonnen haben, waren eigentlich deutscher Meister. Die DFFL gewonnen haben, die ja erst, ich glaube 2019 war sie in der Verbandsliga, aber 2018, 17, 16, die Jahre davor, war sie es faktisch nicht. Und dementsprechend gab es eigentlich einen anderen deutschen Meister, an der Stelle die Fork Legends, für die Teams, also für die Leute, die noch kennen. Auf jeden Fall 2019, ja, das war mega cool, hat so ein bisschen in der Titelsammlung gefehlt, auch zu dem Zeitpunkt für mich und für andere in Kelkheim. Und das konnten wir tatsächlich auch in Kelkheim damals gewinnen, weil der German Bowl war in Frankfurt. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie ärgerlich es war, dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, in der Arena, also quasi in Frankfurt zu spielen am Stadion und das dann nicht stattgefunden hat, deswegen wir in Kelkheim spielen mussten, wie auch immer. Auf jeden Fall sehr cooles Turnier gewesen, gibt es auf YouTube im Stream sogar. Haben wir gewonnen. Also deswegen zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein offizieller Meistertitel noch für die Lizards und das auch der letzte seitdem für das Team. Ich würde gerne noch eine Stelle, und ich weiß, ich habe jetzt viel geredet, aber das finde ich ist so fest in meiner Erinnerung, wie es dazu kam, Jugendteam Nachwuchs. Das war, ja, ich glaube 2015, 16 rum. Irgendwie sowas in der Zeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber im Winter rum. Wir hatten den Champions Bowl mit 7 Leuten, 8 Leuten gespielt. Wir wollten irgendwie es wieder schaffen, an Waldorf ranzukommen. Und wir saßen zur Weihnachtsfeier in einer Pizzeria in Kelkheim und haben überlegt, du, was machen wir jetzt? Was können wir für Ideen machen oder Ideen entwickeln, um wieder heranzukommen an das Ganze, ja, um kompetitiv zu sein gegenüber den Wanderers. Und an dem Tisch haben sich dann 3 Ideen entwickelt, die alle mehr oder weniger erfolgreich sich umgesetzt haben. Wir haben gesagt, okay, kurzfristig, was können wir machen? Und die Idee, wir wenden uns an die Uni oder die Unis in Frankfurt und machen eine Kooperation mit denen, die auch immer noch besteht, glaube ich, um ein Uni-Team zu gründen, beziehungsweise über die Uni kurzfristig sportliche Leute zu bekommen, interessierte Leute zu bekommen, was tatsächlich auch gut funktioniert hat. Wir hatten einige wirklich, die haben oft nicht lange gespielt, aber gute Spieler, die uns verstärkt haben. Ein paar haben es sehr tief in die Community geschafft. Ich meine, über den Robin Reller haben wir schon gesprochen, der jetzt in Regensburg spielt. Der zu dem Zeitpunkt zu uns gekommen. Auch andere Leute, die eben viel jetzt in Kelkheim auch noch in der Organisation übernommen haben. Das war Schritt 1. Schritt 2 war aber zu sagen, okay, wir brauchen eine Jugend. Und haben uns zu dem Zeitpunkt zusammengeschlossen. Und da natürlich ganz vorweg eben Stefanie Thiele haben wir schon angesprochen. Ralf Klündler aus Wiesbaden, ich glaube, weiß nicht, wer den noch kennt, aber der quasi, ja, die zwei, die dann mit noch anderen Leuten aus Kelkheim diese Jugend hochgezogen haben. Natürlich Jahre später noch von vielen, vielen anderen Leuten, ich will jetzt nicht immer alles nennen, diese Jugend aufgebaut haben. Und das hat jetzt halt daraus entwickelt hat, dass sie eine U10 haben, eine U13 haben, eine U16 haben, Das ist wirklich krass. Also dieses Programm ist auch eingerannt worden wie sonst was. Das hat angefangen mit einer Klasse, die eine Projektwoche gemacht hat, in der
Stark.
Unter anderem gespielt haben Timo Strassburger, Fleming Klein, Tobi Mundorf, der jetzt quasi bei Kerkheim ja noch spielt, Simon, jetzt
Dirk.
Haben wir den Nachnamen, Dankeschön, Hanna Bahn, die ja jetzt in der Nationalmannschaft der Damen spielt, also crazy. Die alle sind zu dem Zeitpunkt in die Jugend gekommen und ja, also super cool und jetzt wissen wir, was daraus geworden ist. Ja, also wirklich ein Vorreiter. Viele sind jetzt mittlerweile dran, das aufzubauen, aber das, was die Lizards da aufgebaut haben, ist wirklich, ja, haben keinen Vergleichswert dazu im Moment. Sieht man auch an den Jugend-Europameisterschaftsteams, die da sehr stark vertreten sind und in Hessen ohne Konkurrenz die letzten Jahre sehr, sehr viele Titel geholt. Also wirklich,
absolut.
Wirklich super.
Da sieht man natürlich auch also den Vorsprung, den sie sich damit in der Jugendarbeit erarbeitet haben. Und das bringt mich dann auch zu einem Punkt, den ich bei KCAM auch ansprechen wollte, vor allem auch mit deiner Erfahrung, weil ich glaube, du bist ja eine sehr perfekte Person, um das zu beschreiben. Denn es geht mir um, wie es viele Teams im Flag Football bisher noch nicht geschafft haben oder auch noch nicht mussten, dass sie von der alten Garde, die das Team aufgebaut hat, meistens eben, wie wir gesagt haben, eine Freundesgruppe aus Uni-Zeiten oder aus Schulzeiten sogar, dieses Team etabliert hat. Die sind natürlich alle mit dem Flag Football auch sportlich gewachsen und haben Erfolge geholt. Aber das sozusagen natürlich eine neue Garde auszutauschen, das haben bisher noch nicht viele Vereine geschafft, auch noch nicht viele gemusst. Aber die KCAM Lizards, die haben es sowohl gemusst und geschafft. Von der alten Garde, wie ich selber habe noch als DB gegen Thorsten gespielt, ich habe als Wide Receiver gegen Andy gespielt, also ich kenne die auch ein bisschen, du natürlich noch viel mehr, du hast mit ihnen gespielt, aber jetzt die Neuen, die Jungen mit Philipp, mit Fleming Klein, mit Timo Straßburger, mit Simon Birk, aber auch nochmal mit neuen Spielern wie Ben Fröhlich jetzt dieses Jahr. Wie ist das von Schatten gegangen? Was war der Masterplan dahinter und was waren auch deine Erfahrungen damit?
Ja, also tatsächlich sind es zwei Schritte aus meiner Sicht und das eine ist das Commitment. Man muss sich dazu entscheiden, das zu machen. Das ist, glaube ich, für die meisten Teams noch relativ einfach, weil das es wichtig ist, dass es nötig ist, wissen viele. Also an der Stelle zu bedenken ist, fangt rechtzeitig damit an, weil die fallen ja jetzt nicht einfach so als Topspieler vom Baum. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, wo das so ist, aber du brauchst ja ein bisschen Zeit, sowas aufzubauen. Das muss wachsen. Und so war das in Kerkheim, jemand 2016, 17 wurde die Jugend gegründet und ich sag mal, so richtig etabliert hatte sie sich 4 Jahre später vielleicht. Ja? Also das ist natürlich das eine. Du brauchst dann Leute, die sich frühzeitig fest darum kümmern, diese Verantwortung übernehmen und zwar verbindlich. Da hatten wir damals Glück, dass das nicht nur Leute waren, die das machen wollten, sondern auch gut konnten. Das muss man einfach zu dem Zeitpunkt sagen, das ist immer ein bisschen Glück. Aber wie gesagt, erstmal braucht man Leute, die das überhaupt übernehmen. Ich rede jetzt nicht über Infrastruktur, ne? Dass Teams wie Kerkheim, Waldorf halt einfach einen Platz haben, wo sie draufgehen können, wann sie wollen, ist natürlich eine Hilfe, aber das meine ich gar nicht. Das ist so der erste Schritt und dann hast du eine Jugend. Aber wir reden ja jetzt nicht nur, weil die Frage habe ich zumindest so verstanden, von einem Aufbau einer Jugend, sondern einem Umbruch in einem Senior-Erwachsenen-Team. Und das ist tatsächlich, hart gesagt, ein bisschen Investment, was ich eben meinte, aber dann auch ein bisschen Glück. Weil du brauchst Leute, die Verantwortung übernehmen. Da geht es gar nicht nur unbedingt um Leistungen auf dem Feld, das schaffst du noch irgendwie zu kompensieren, sondern du brauchst Leute, die vorangehen, die sowohl im Training das organisieren, aber auch auf dem Feld. Und da muss man einfach sagen, das kann man auch nicht gut planen. Also zumindest nicht aus meiner Sicht. Es war wirklich so, das muss man ein bisschen einfach hoffen, dass sich jemand findet. Und wenn ich das jetzt nur bei Kerkheim sagen kann, es war so, die alte Garde zog sich ein bisschen zurück. Dann war es relativ schnell, okay, das war die Zeit, wo ich noch sehr aktiv war, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe die Zeit, ich habe die Lust, ich nehme ein bisschen Verantwortung an. Bin mit eingestiegen in die ganze Orga. Zu dem Zeitpunkt dann am Ende ist der Robin mit eingestiegen, hat in der Hochschulmannschaft viel mitgemacht. Steffi hat übernommen in der Jugend mit den Leuten. So, dann waren wir zum Teil aber auch wieder weg. So, und dann hast du ein kleines Vakuum, gut, in Kelkheim. In dem Fall hast du den Vorteil, dass Thorsten, Andi, ein Olaf, der leider nicht mehr lebt, aber natürlich auch wahnsinnig viel für Kelkheim und für Flag Football gemacht hat, soll auch gesagt sein, haben extrem viel unterstützt, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so viel gespielt haben. Und jetzt haben sich einfach mit einem Timo, muss man einfach sagen, der sich extrem in diese Rolle entwickelt hat, sich wieder neue Köpfe gebildet, die ein Team halt mitprägen und voranbringen. Das kann man, wie gesagt, nicht planen. Umso mehr Leute du hast, aus denen du schöpfst, umso besser. Also zu unserer Situation gesagt, wir haben mittlerweile einen so großen Kader und Fundus, die Chance besteht, dass sich da Leute finden. Und ein letzter Satz dazu, man muss sich aber auch damit einfach abfinden, dass es halt nicht von jetzt auf nachher so weitergeht. Also ich denke, Kelkheim, und da kommen wir jetzt vielleicht noch zu den letzten Jahren, war ja nie ein schlechtes Team und war immer kompetitiv und immer ein ekliger Gegner zu spielen, aber haben die letzten Jahre nicht an die Erfolge anknüpfen können. Du merkst, da fehlt es ein bisschen, da hat ein bisschen Erfahrung gefehlt, da haben ein bisschen Glück gefehlt, da hat ein bisschen was auch immer gefehlt. Jetzt so langsam hat man das Gefühl, da entsteht eine Baseline. Das heißt, ja, es gibt keinen Ausschlag mehr nach unten. Du hast junge Spieler, die aber jetzt Erfahrung haben. Du hast etwas ältere Spieler, die jetzt die Erfahrung haben, die sie brauchen, um ein Team anzuführen. Und ich glaube, die nächsten Jahre, wenn alle zusammenbleiben, wird das Team wieder weiter nach oben kommen. Es hat aber jetzt halt dann trotzdem 3-4 Jahre gedauert. Seit 2021, wo man sagt, da waren sie noch da. Und so, bis jetzt. Und sollte bei Waldorf irgendwann mal ein Benny, ein Fabi sagen, oh, jetzt so langsam, ne, Familie und das und ich gehe lieber als Trainer oder was auch immer, dann werden auch die nicht von jetzt auf nachher dieses Niveau halten können. Das ist so, aber Teams, die diese Struktur haben, werden nicht ins Bodenlose fallen, sondern sich relativ schnell wieder ranrobben.
Ja, das glaube ich auch. Wenn man jetzt auf die nackten Zahlen schaut, die letzten Jahre, dann war das natürlich ein kleiner Abstieg. Kelkheim bis 2000, in den frühen 2000ern und auch in 2010ern eben die German Indoor Flag Bowl öfters gewonnen. Dann mit Gründung der DFFL sehr oft Zweiter in den Anfangsjahren. Dann ein paar dritte Plätze dazugekommen, dann auch mal ein Vierter. Dieses Jahr nur Sechster. Ist schon ein Abstieg. Man muss aber dazu sagen, und da stimme ich dir vollkommen zu, der sechste Platz dieses Jahr zeigt nicht wirklich die Leistung. Also da wäre, ich würde sagen, bis Platz 3 hätte alles drin sein können. Und das zeigt dann doch, dass Kelkheim wieder da ist. Auch in den letzten Jahren haben sie mit diesem jungen Team auf internationalen Turnieren respektable Ergebnisse erzielt. Auch beim Champions Bowl nicht abgeschlagen. Genau, Platz 4 beim Champions Bowl. Und das schon eigentlich fast ausschließlich mit den neuen und jungen Spielern. Also da ist viel zu erwarten von Kelkheim. Und deswegen vielleicht als abschließendes Fazit. Wir haben hier über zwei oder die zwei größten Vereine im Flag Football Deutschland gesprochen in der ersten Folge. Waldorf als Seriensieger, als aktuell, ja, sehen wir, wie es im Oktober wird, aber immer noch amtierendes, bestes Team in Europa. Mit eben dann auch den Kelkheim Lizards, die seit 20 Jahren auch im europäischen internationalen Flag Football nicht mehr wegzudenken sind.
Absolut. Und ich glaube, die Teams werden auch in Zukunft weiter das Ganze mitprägen und weiter in der Landschaft vertreten sein. Und dann schauen wir mal, um welche Teams wir uns dann das nächste Mal kümmern. Wir haben, glaube ich, noch ein paar und hoffen, das hat euch gefallen. Es war jetzt mal ein bisschen was anderes. Ein bisschen mehr erzählen, ein bisschen mehr Geschichte. Aber es ist vielleicht auch mal ganz interessant, so das Ganze drumherum einfach mitzubekommen. Und wie gesagt, wenn ihr euch was dazu wünscht, ein paar Infos habt, schickt sie gerne uns zu. Umso mehr wir wissen, umso besser können wir drüber sprechen. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Und bis dahin, macht's gut und bis bald.
Macht's gut.